Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Jo allen, jetzt eine gute Nacht, die abschalten müssen oder wollen, je nachdem. Gute Nacht, einen schönen Abend allerseits. Aber ich freue mich natürlich, wenn viele auch da bleiben, denn heute Abend geht es um ein Vorurteilsthema, Missionsarbeit. Da kommen ja Fremde und wollen den friedlichen Menschen da gewaltsam ihren Glauben aufzwingen. So stellen sich das manche vor. Und sowieso, Religion ist ja was ganz Schreckliches, dass sie Menschen ja sozusagen gegeneinander aufbringt. Aber die Realität sieht eigentlich ganz anders aus, denn die Missionare sind allerorten immer willkommen als Menschen, die außergewöhnlich für die ihre Mitmenschen da sind, den Alltag unterstützen, Selbsthilfe geben und die vor allen Dingen einen Glauben so vorleben, dass niemand sich gezwungen fühlt, den wirklich auch auszuüben. Ich freue mich, heute Abend mit aktiven Missionaren sprechen zu können, jemandem, der zumindest mal sehr lange aktiv gewesen ist in Ghana und dann eine Schwester, die in Albanien heute tätig ist. Und ich bin super gespannt, was Sie zum Thema Mission zu sagen haben und was natürlich auch Sie sagen zum Thema Mission, Ordensleute und Mission. Haben Sie Erfahrung mit Missionarinnen, die nach Hause gekommen sind, die Ihnen was erzählt haben oder die Sie vielleicht auch in der Ferne begleiten? Rufen Sie gerne an 0221 25 88 60 oder schreiben Sie an paulus@domradio.de. Ja, so missionarisch tätig sein, ein Missionar sein, in Afrika vielleicht so. Gar da stellen sich ja so Menschen, die nicht ganz viel Ahnung haben, allerhand Abenteuerliches drunter vor und man denkt an Elefanten und Löwen und ich weiß nicht an was. Wie es da wirklich zugeht und was es heißt, in Afrika ein Missionar zu sein, das weiß am besten ein Afrika-Missionar und da darf ich doch jetzt einfach mal sagen, guten Tag und herzlich willkommen, Pater Schering.
Guten Abend.
Ja, ich freue mich, dass wir Zeit haben miteinander. Sie waren Missionar in Ghana.
Ich war Missionar in Ghana und bin immer noch Missionar, aber eben in einer anderen Funktion.
Nämlich in der Funktion als Pressesprecher für die Afrika-Missionare.
Nein, nicht Pressesprecher, sondern ich mache die Zeitschrift, also bin als Journalist tätig.
Als Journalist tätig ist auch was Missionarisches, nicht?
Natürlich. Besonders wenn es mit missionarischen Themen zu tun hat.
Genau, aber gehen wir mal zuerst nach Ghana. Wie kamen Sie denn drauf überhaupt mal? Das interessiert natürlich jeden Menschen. Wie kommt man denn da drauf, Afrika-Missionar zu werden? Weißer Vater?
Ja, das ist sicher mit einigen, wenn man es so nennen will, Zufällen verbunden, dass man auf die weißen Väter stößt, die ja nicht überall gleich bekannt sind, besonders bei uns in Deutschland nicht, weil es ja eigentlich eher eine französische, sagen wir mal, was jetzt so französische Gründung ist. Aber so stoßen viele dann eher mal zufällig zu den weißen Vätern. Ich wurde durch einen Pater darauf aufmerksam und das hat mir gefallen.
Und dann sind Sie irgendwann bis nach Ghana gekommen. Können Sie sich an den ersten Tag erinnern in Ghana?
Oh, sehr gut. Das war schon ein Schock. Wir landeten mitten in der Nacht und das lief alles ein bisschen unkonventionell ab auf dem Flughafen und das Taxi, das wir dann nachher stiegen, da fehlte der halbe Boden. Und das ist dann natürlich schon mal erst der erste Kulturschock, der dann kommt. Mitten in der Nacht ist es nicht so schlimm, man sieht nicht die Umgebung. Aber das kam dann am frühen Morgen. Es war dann total anders. Erstmal da in der Hauptstadt Accra. Aber es war ein Schritt in ein ganz anderes Leben und in ein sehr interessantes Leben.
Sie haben dann in Afrika als Missionar, wenn man da hingeht als Missionar, mit welcher Grundeinstellung sind Sie denn da hingegangen?
Naja, wenn man schon einige Jahre Studium durchlaufen hat bei den Weißen Vätern, auch international ausgebildet ist, also ich habe in London studiert, dann war auch das ja dann gerade so die Zeit, wo die Sache mit der Inkulturation sehr im Gange war nach dem Konzil, also schon einige Zeit nach dem Konzil schon. Aber das lief da so richtig gerade an und es war gleichsam wie ein Aufbruch in eine neue Zeit. Man kommt in eine, ich kam in eine Gegend hinein, das ist oben in der Savanne im Norden Ghanas, wo seit 30, 40 Jahren dann schon eine lebendige Kirche entstanden war. Ich sprang also in etwas hinein, was sozusagen auf einen fahrenden Zug.
Und Sie haben dort dann Gemeinden begleitet oder waren da Pfarrer?
Wir Weißen Väter leben ja immer in Gemeinschaften von mindestens drei Mitbrüdern. Und ich war mit zwei Mitbrüdern, Weißen Väter-Mitbrüdern und mit zwei einheimischen Priestern zusammen auf meiner ersten Missionsstation, nachdem ich erstmal die Sprache gelernt hatte. Und dann ging das in die, was da eben die normale Seelsorge war, nämlich das Besuchen der Außenstationen, das Besuchen von Menschen in ihren Dörfern und so weiter. Als Kaplan sozusagen, der dann an den Wochenenden für drei Tage irgendwo auf eine Außenstation kam und da alleine lebte mit den Leuten.
Und haben Sie denn dann eigentlich normale Pfarreiarbeit gemacht? Oder
das
was
war
denn
da jetzt? Pfarreiarbeit, ja. Die Aha. Verkündigung, also wenn Sie mich fragen, ob ich jemand da bekehrt habe,
ja, genau.
Dann glaube ich das nicht. erstens mal ist ja Bekehrung von jemand anders gegeben und nicht abhängig davon, was ich jetzt tue. Ich glaube, wenn sich trotz meiner Anwesenheit jemand bekehrt hat, kann ich darüber froh sein. Aber es lag ja mehr an den kleineren christlichen Gemeinden, die wir da vor Ort hatten, oder auch größeren Gemeinden, die von Katechisten geleitet wurden. Wir hatten in der ersten Missionsstation, wo ich war, 8000 Katholiken unter 80.000 Einwohnern. Da können Sie nicht viele Leute kennen, wenn Sie da auch nur alle drei, vier Monate mal hinkommen. Da sind Sie angewiesen auf die Hilfe dieser Gemeinden vor Ort, die sich ja sozusagen autark leiten und die nach dem Rechten sehen, was eine christliche Gemeinde eben ausmacht.
Da können wir gleich nochmal hingucken, weil das ja auch eine starke Impulskraft für Deutschland haben könnte. Aber zunächst will ich noch einen Moment dabei verweilen. Sie haben gesagt, Bekehrung, das ist ein anderer für zuständig. Ja. Sie meinen ja Gott wahrscheinlich.
Ich meine, dass das eine Gnade ist, ja, mit der man dann, also ich meine, ich kann ein Beispiel geben. Ja, also als Mensch kann ich leben, als Christ. Und dann werden Menschen vielleicht sagen, oh, das ist ja was Interessantes, das könnte etwas für mich sein oder warum lebt der so, ja, und interessiert sich. Und ich denke, so sind viele Menschen dazugekommen, nicht durch mich, sondern durch die Christen, die mit ihnen in der Familie leben, denn sie haben ja Häuser, in denen, oder ja, es sind meistens Großfamilien, wo zwei, drei, vier Christen sind, die miteinander beten, die auch anders leben, also nach manche Dinge eben nicht mittun. Und dadurch kam ja in dieser Gegend Ghanas eine richtige Massenbekehrung zustande, die da so in den von 1929 bis zu meiner Zeit dann eben.
Also aber was haben die denn anders gemacht? Also bin ich jetzt neugierig. Was haben die denn anders gemacht?
Die Christen, was die anders gemacht haben. Sie haben gewisse Traditionen nicht mehr mitgemacht, also zum Beispiel, was die Ehe anging, dass sie also in treuer Einehe lebten. Sie haben miteinander gebetet, sie haben sich um die Kranken gekümmert, was nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Sie haben sich eingesetzt, als Christen eingesetzt für ihren Ort, für die Gemeinden, für also sozusagen sich sozial engagiert und so weiter, also so in diesem Sinne.
Und dadurch sind Sie natürlich aufgefallen, dass Sie sich eingesetzt haben für andere Menschen und Sie haben die dann da gestärkt. Aber fühlt man sich denn dann als, ich will das nochmal wirklich fragen, weil auch in mir immer so, ich bin ja auch ein Missionar hier in Deutschland, so empfinde ich mich mal zumindest. Aber so ein bisschen Willen muss man aber doch haben, andere Leute zu bekehren als Missionar, oder nicht?
Ja, wenn man das so nennen will, Sicher, man geht ja hin und gibt ein Zeugnis für die Frohbotschaft, von der ich überzeugt bin. Und dieses, wovon das Herz gefüllt ist, davon fließt der Mund über, sagt man ja so schön, nicht? Unter die Leute bringen. Das Evangelium steht am Anfang, und was dann danach noch dazu kommt, das sind dann ja noch andere Dinge. Also wenn wir jetzt dann mal denken, dass wir auf dem sozialen Bereich da sehr viel getan haben in Schulen und Krankenhäusern und so weiter. Aber das war nicht der Anfang, und dann in den meisten Dörfern haben sie auch wenig mit Krankenhaus und Schule zu tun gehabt.
Sie sagen, wir haben da Krankenhäuser und Schulen gebaut, dann ist Mission ja doch im Grunde genommen sowas wie eine fromme Entwicklungshilfe, oder?
Nee, also da bin ich, es gibt Leute, die sagen, ach, du bist ja in der Entwicklungshilfe tätig. Ja. Nein, bin ich nicht. Ich gehe dahin, weil ich von meinem Glauben überzeugt bin, vom Evangelium überzeugt bin. Ich denke, das dürfen alle Menschen hören. Ich glaube, dass Mission auch in Japan möglich ist oder möglich sein muss. Dass man als Christ dort leben kann und seinen Glauben bekennt. Und da muss man nicht sozial in dem Sinne engagiert sein, wie man das vielleicht anderswo ist, wo es nötig ist.
Ja, klar. Dass man da seinen Glauben wirklich verkündet und den Menschen einfach sagt, ich handle ja jetzt nicht von irgendwelchen Wirtschaftszielen her, sondern ich handle vom Evangelium her.
Ja. Und ich habe da Menschen erlebt, da muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich auch teilweise beschämt war, dass ich als einer dahin komme, der das Evangelium verkündet, und die haben es viel besser gelebt als ich. Die ersten Christen, ich habe da noch die erste Generation der Christen kennengelernt, das waren Leute, die, also da konnte man den Hut vorziehen.
Was Sie dort in Ghana erlebt haben, als Pfarrer, als Kaplan in vielen Dörfern unterwegs, wo Sie die Leute eigentlich gar nicht so richtig kannten, und die haben da alle selber für sich das Evangelium weitergegeben. Als Sie dann wieder nach Deutschland kamen, wie haben Sie denn dann hier die deutsche Kirche erlebt?
Ja, das ist für viele Missionare ein gewisser Schock. Ich kannte das ja nun schon, weil in der Zeit waren schon so gewisse Tendenzen da. Als ich 1972 geweiht wurde, war nicht mehr alles so rosig, wie das noch zuerst nach dem Konzil war. Aber wenn dann, besonders wenn heute alte Missionare zurückkommen, die zwar mal auf Urlaub zu Hause sind und so, das ist schon ein Schock, dass irgendeiner mal gesagt hat, da habe ich also jetzt 40 Jahre in Afrika gearbeitet, um die Heiden zu bekehren, und dann komme ich nach Hause, da liegen sie bei mir in den Betten. Ja, so diese Abkehr, die sich in Deutschland vollzogen hat, das ist für viele schon ein starkes Stück, also wie damit fertig zu werden.
Wie können wir denn in Deutschland lernen von den Katholiken in Ghana?
Wir können erstmal lernen, dass wir auf unseren Glauben stolz sein dürfen, oder dass wir froh sein dürfen über unseren Glauben. Wir brauchen den nicht zu verstecken. Bei allen Dingen, die vielleicht in der Öffentlichkeit negativ dargestellt werden, der Glaube des einzelnen Katholiken, des einzelnen Christen, wird ja von anderen Dingen bestimmt als nur von Strukturen und von der Öffentlichkeit heute. Dass man nach diesem Evangelium leben kann, ich glaube, das brauchen wir auch in Deutschland nicht zu verstecken.
Und Sie hatten auch eigentlich keine Angst davor, dass an den Orten Laien da waren, die diese Gemeinden geleitet haben?
Nein, ich habe das als Selbstverständlichkeit gelernt, sozusagen. Ich war ja noch ein junger Kerl, und das habe ich gesehen, und ich war ja auf die angewiesen, und auch um für mich erstmal die Sprache noch weiter zu verbessern, und das waren Leute, die ja die anderen Leute kannten. Wenn ich irgendwo hingehen musste, wenn irgendwo ein Eheproblem zur Sprache kam, und dann habe ich mich selbstverständlich auf den Katechisten erstmal verlassen, danach gefragt, die Ältesten gefragt, wie das da so üblich war. Also mich da auch in die soziale Struktur hineinbegeben. Aber Angst, nein, Angst hat mir das nie gemacht, denn ich sah ja, dass gerade das uns geholfen hat, das Reich Gottes da wirklich zum Wachsen zu bringen, dass Kirche dann da war.
Pater Schering, das Reich Gottes zum Wachsen bringen, ich glaube, das ist eine gute Aufgabe für Missionare, sozusagen mit einer geistlichen Gießkanne durch die Gegend zu laufen, den Leuten zu sagen, hey, in euch ist ein Kern von Gott angelegt, ihr könnt ihn einfach wachsen lassen. Und ich glaube, Sie haben das mit ganz großer Begeisterung getan. Wenn Sie heute nochmal wählen könnten, wohin würden Sie heute gehen, um Missionar zu sein?
Ich würde immer wieder nach Afrika gehen. Das, also für einen Afrika-Missionar, das wir tragen es ja schon im Namen, ist das eine Selbstverständlichkeit. Es ist sogar ein Recht, dass er gegenüber seinen Oberen einfordern kann, dass er nach Afrika geht. Ich bin jetzt in den letzten Jahren, seit ich also hier diese Medienarbeit mache, fahre ich jedes Jahr ein- oder zweimal für mehrere Wochen nach Afrika, um zu sehen, wie die Dinge in diesem und jenem und im anderen Land sind. Und ich bin immer wieder überrascht, mit welcher Begeisterung unsere Leute da arbeiten und sich einsetzen und auch was für Ideen. Da sind manche der Sachen, auf die ich selber nie gekommen wäre, was Leute tun, um den Menschen vor Ort zu helfen, auch in ihren spirituellen Nöten.
Dankeschön, Pater Schering, für diese Auskunft. Man merkt richtig in Ihnen schlecht ein missionarisches Herz. Viele Grüße an die Mitbrüder und Ihnen jetzt eine gesegnete Nacht.
Danke und Ihnen noch eine gute Sendung.
Dankeschön. Ja, missionarisch tätig sein, das kann man auch in Europa. Man muss gar nicht bis nach Afrika gehen. Und in Europa, da gibt es Landstriche, das wissen viele Europäer gar nicht, dass es die gibt. Und eine Schwester, die da arbeitet, habe ich jetzt am Telefon. Hallo, guten Abend, Schwester Miriam.
Ja, hallo, guten Abend.
Schwester Miriam, Sie waren 12 Jahre in Köln tätig bei der International Berufe der Kirche und sind jetzt in Albanien. Wie kommt man denn dahin?
Ein Bischof aus Südalbanien hat 5 Jahre lang bei unserer Ordensgemeinschaft angefragt, ob wir denn nicht kommen würden. Mhm. Und dann wurde herumgefragt, wer denn bereit sei, wer sich das vorstellen könnte. Und am Ende habe ich dann gesagt, gut, ich kann es mir schon vorstellen, ja. Und so hat sich das dann entwickelt, dass wir zu viert runtergegangen sind nach Albanien.
Von welcher Ordensgemeinschaft kommen Sie?
Ich bin eine Schwester von Guten Hirten. Wir sind eine internationale Ordensgemeinschaft und wir sind dann auch international runtergegangen. Wir haben uns nicht vorher gekannt. Also wir waren aus Irland, Sri Lanka, dem Libanon und aus Deutschland. Und haben uns eigentlich das erste Mal dann in einer Vorbereitungszeit in Belgien getroffen.
Mhm. Und dann sind Sie jetzt, wollten Sie als Missionarin dahin, so richtig als Missionarin?
Also in Südalbanien war die Aufgabe eigentlich auch genau so. Ich sage jetzt war, weil ich seit einem Jahr in Tirana bin, das ist in der Mitte von Albanien. Also wir haben dann wir haben uns aufgeteilt. Es gibt einen Konvent jetzt in Südalbanien und wir sind in die Hauptstadt gegangen auch. Und hier ist die Arbeit etwas anders, weil die Situation anders ist und es gibt mehr Katholiken, es gibt Pfarreien, während in Südalbanien in dem Ort waren 30 Katholiken und die Priester kamen ungefähr 5 Stunden weit angefahren, um ab und zu am Sonntag eine heilige Messe zu feiern. Also da war es richtig, richtig Mission und hier ist es schon, das heißt Mission und Diaspora, das ist hier in Tirana anders.
Bis 1990 war ja Albanien das einzige atheistische Land der Welt und hat sich ja da gerühmt, Religion stand unter Strafe. Wie merkt man das heute noch?
Es gibt wohl Leute, die heute auch noch davon erzählen. Es ist ja nicht so lange her. Das fing 1967 an, das Religionsverbot. Da war ich 2 Jahre alt. Und also können sich Leute dran erinnern. Vor allen Dingen die Katholiken aus dem Norden, wenn die erzählen, dass sie dann Bilder aus der Kirche noch gerettet haben. Es wurde ja alles zerstört und dann eigentlich wurde das unter Lebensgefahr aufbewahrt und die Kinder durften nichts sagen. Also das gibt es noch, davon erzählen sie noch, ja. Und man merkt es auch also wenn ich in den Norden Albaniens jetzt manchmal fahre, die hatten die Kirchen umgebaut als Sporthallen oder Lagerhallen und auch die Kirchtürme, die sollten dann ja verschwinden oder sind verschwunden. Und manchmal denke ich schon, also das ist eigentlich wie ein großes Haus, aber man sieht, ein Kreuz ist dann irgendwie noch drauf jetzt. Aber also ich denke schon, dass das mal demontiert war, damit man das nicht mehr erkennt. Das sieht man bis heute. Ne?
Jetzt sind Sie in Tirana, mussten Sie ja wahrscheinlich Albanisch lernen, oder?
Ja. Ja, ich bin immer noch dabei. Genau. Ja.
Und in Albanien, da sind Sie jetzt, da in Tirana sind Sie tätig. Verkünden Sie da das Evangelium? Ich will heute Abend was über missionarisches Wirken hören. Inwiefern sind Sie denn da Missionarin?
Also das eine ist, dass hier in Tirana von der Diözese aus wird ein Katechistenkurs angeboten und da nehme ich auch mit 10 jungen Leuten dran teil. Da geht es um die Ausbildung von Albanern selber, die dann Katechese geben. Das ist natürlich, also das ist schon dann nicht mehr jetzt, dass die, also es ist so, dass die Ordensleute das bis jetzt eigentlich immer noch geben. Es gibt dann aber schon so das Bestreben, dass es jetzt auch die Einheimischen vor Ort übernehmen können, Katechese zu geben. Also das ist der zweite Schritt. Und da bin ich hier in Tirana mit auch ein bisschen involviert. Das ist aber, denke ich, so konkret das Einzige. Also es ist in Südalbanien habe ich auch Katechese gegeben, wöchentlich. Das mache ich hier nicht, in Tirana.
Sie sind auch medizinisch tätig, habe ich gelesen, da in Tirana. Sie bringen Menschen zu den Krankenhäusern und helfen auch mit beim Aufbau einer Infrastruktur. Meine Tirana ist ja so eine Moloch-Großstadt, eine Hauptstadt, in der wahrscheinlich, da gibt es ja alles Mögliche. Wie machen Sie das ganz konkret?
Wir haben gesucht. Also wir sind hierher gekommen und ich bin dann angesprochen worden von einem Franziskanerpater, der gern gehabt, mich gefragt hat, ob ich als Schwester in einem Ort helfen kann, einem Dorf, wo er tätig ist und wo Bedarf wäre. Und wir haben dann erstmal länger gesucht, so, wo kann denn mein Arbeitsfeld sein? Und was sich jetzt nach einem Jahr entwickelt hat und wo ich sehr glücklich drin bin, die Leute, die in dem Dorf, also es gibt keine asphaltierte Straße, es gibt keine Busverbindungen, es gibt vor Ort erstmal keinen Arzt, eine Apotheke habe ich auch nicht gesehen. Die Krankenversicherung, wie wir sie kennen, gibt es sowieso nicht. Also es gibt sowas Ähnliches, aber die meisten Leute sind dann auch zu arm, das zu haben. Und ich begleite jetzt Leute, vor allen Dingen aber Kinder und Jugendliche, weil es sind so viele, dass ich gar nicht nachkommen würde, aber Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, zu Ärzten und schaue, was fehlt oder ob es nötig ist, den für uns geringen Betrag von ungefähr 10 Euro pro Arztvisite zu bezahlen, 10, 12 Euro. Und gibt es, ja, und da versuche ich mich reinzuarbeiten, damit die Leute die Möglichkeit haben, also gerade auch die jungen Leute, eine medizinische Versorgung zu bekommen. Und ich fokussiere das halt auf jüngere Leute, weil ich denke, die haben noch eine Zukunft vor sich, während auch die Älteren teilweise, will ich sagen, gewöhnt sind oder sich damit abgefunden haben. Und ich muss einfach irgendwo eine Unterscheidung treffen und habe das dann zugunsten der jüngeren Leute getroffen.
Und die jungen Leute, man muss sich ja entscheiden, aber diese jungen Leute, die sind ja nicht nur katholisch, oder?
Weitgehend schon. Also es ist eigentlich so ein Phänomen, dass in Tirana die Peripherie und die wirklich armen Gebiete von Katholiken besiedelt sind, die in Nordalbanien in den hohen Bergen leben und dann teilweise im Winter 6 Monate eingeschneit sind. Und dann können die Kinder nicht zur Schule gehen und die kommen dann runter und versuchen hier Arbeit zu finden oder zumindest ein wärmeres Klima und siedeln sich in der Peripherie an. Und die sind alle sehr, sehr arm und ich wage mal auch zu behaupten, es ist die Schicht, die bis jetzt am wenigsten Zugang zu Bildungsmöglichkeiten hatten. Und das ist so die Situation. Und darum sind es überwiegend Katholiken.
Und wenn Sie jetzt, Sie sind jetzt 3 Jahre da unterwegs, nicht? Man hat ein Stück Lebenszeit
Ja.
investiert. Wenn Sie jetzt so ein bisschen Revue passieren lassen, die letzten 3 Jahre, ich hätte schon mal gesagt, hat es sich gelohnt für Sie? Sind Sie zufrieden oder müssen Sie sagen, nee, also das mit der Internationalität in der Schwesterngemeinschaft oder auch die Leute in Albanien oder so, das ist doch alles ziemlich mühsam. Was ist Ihr Fazit?
Nein, jetzt so ganz spontan, die hatten hier vor einigen Monaten 100-jährige Unabhängigkeit Albaniens und da war ziemlich was los. Und ich persönlich habe da erst begriffen, dass Albanien, also das weiß ich, aber die waren 500 Jahre von den Osmanen besetzt. Darum ist ja auch einiges so ein bisschen, ja, die Religion ist eigentlich der Islam, auch wenn er sehr tolerant ist, auch die Kultur. Aber sie haben ihre eigene Sprache bewahrt und sie haben ihre Kultur bewahrt. Und ich glaube, darum ist hier die Freude dann irgendwie übergeschäumt. Und ich habe also sehr viel Respekt bekommen vor einem Volk, das nach so langer Zeit Verfolgung und Unterdrückung immer noch existiert und eine Identität hat, ja. Also das finde ich sehr bemerkenswert. Und dann diese Zeit des Kommunismus. Also was die hier mitgemacht haben, ich habe natürlich, es ist jetzt zerstört. Und wenn ich dann gucke, wie sie die Armut die Leute verändert, ich könnte, dann kann man jammern und zwar nicht auf hohem Niveau jammern. Aber wenn ich die Hintergründe sehe, dann habe ich doch vor sehr vielen, die ich auch kennenlernen durfte, sehr hohen Respekt. Und das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Das internationale Zusammenleben und die Sprachprobleme, ich habe mich daran gewöhnt, sagen wir es mal so. Weil ich rede eigentlich nie Deutsch und ja, auch Englisch fast nicht. Das ist hier Französisch und Albanisch, was ich rede. Das sind so die Sprachen, die ich eigentlich nicht kann. Aber es geht dann schon. Ja, es ist schon, ja, ich habe mich daran gewöhnt, ja.
Sie berichten über Albanien auch im Internet auf einem Albanier-Blog, gell? Und
Ja.
erzählen von Ihren Erfahrungen in Albanien.
Ja.
Wie kommen Sie ans Bloggen?
Ich bin in einem katholischen Internetforum und da sind sehr viele aufs Bloggen umgestiegen. Und von daher war ich dann auch neugierig, habe das dann selber probiert und so kam das. Also eigentlich durch Freunde, ich habe sehr viele Freunde, die da in dem Medium zu Hause sind. Und ja, und dann bin ich auch, ja, ich blogge nicht so eifrig wie die, aber so kam ich da dran.
Und wie finden wir diesen Blog?
Wie ich den, wie
Ja,
man
wie,
die
nein, wie, nein,
Adresse
wie wir den
oder?
finden, ist das der gute Hirte
Ja,
Albanien. Ah, der
genau, guter
gute
Hirte
Hirte
Albanien.
Albanien.wordpress, dort
Punkt.
kommt, da sehen wir schon die schönen albanischen Berge. Und der letzte Eintrag geht über Unterernährung, Erfahrungen mit
Die haben den da,
Unterernährung
ja.
in Albanien. Sie sind dort jetzt tätig, Albanien als Land von Europa, als Land, das nach Europa gehen will. Was können wir von den Menschen in Albanien lernen für uns hier in Deutschland? Gerade auch jetzt mal von den Katholiken. Wir sind ja hier katholisches Domradio und Sie sind jetzt dort tätig. Sie kennen das Erzbistum Köln und Sie sind jetzt dort bei den
Jo.
Katholiken in Albanien. Was könnten wir hier lernen? Welche Gruppe was würden wir von Missionaren lernen, die aus der albanischen Kirche zu uns kommen?
Den Unterschied, den ich zu Deutschland meine wahrzunehmen, die haben einen sehr tiefen Glauben an die Vorsehung Gottes, Vertrauen auf Gott. Oder wenn ich dann höre, dass der Priester sagt, so Gott, also Gott beschenkt uns, ja, und also dass Jesus in meinem Leben ist, ist wertvoll. Und dann sehe ich diese Armut. Und dann denke ich mir so, und wo fühlt ihr euch denn beschenkt? Und sie fühlen sich beschenkt. Und sie sehen es als Geschenk, dass sie den Glauben haben und dass sie dem Evangelium folgen können. Und das beeindruckt mich, weil unter Schenken oder also wenn man so arm lebt, dann ist das schwer zu erkennen, wo Gott zu mir gut ist, denke ich mal. Und das ist irgendwo wie eine Grundvoraussetzung, das ist einfach etwas, was sie glauben, dass Gott gut ist und trotz aller Armut mit ihnen geht und dass Gott das Leben leichter und besser macht. Das beeindruckt mich sehr. Und das sehe ich so bei uns im Meer. Wir sind ja sehr wohlhabend und oder auch und das sehe ich so nicht. Also wir würden das jetzt, glaube ich, so nicht ausdrücken oder in so großen Mengen nicht ausdrücken. So.
Gut, das ist ja eine letztlich auch eine Wiedergabe von Hoffnung und Glauben, die man empfängt. Sie geben sich als Missionarin und die Menschen beschenken sie mit einem Glauben an die Vorsehung. Schwester Miriam, vielen Dank für diesen Einblick in Ihre missionarische Arbeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen. Grüßen Sie mir all die Guthirtinnen, mit denen Sie da in Albanien
ja,
sind.
Und Ihren Mitbruder,
wenn Sie meinen Mitbruder Andreas sehen, sagen Sie mir herzlichen Andreas. Gruß von mir.
Aber
gute
ja,
Nacht Ihnen und alles Gute.
Ja,
auf Wiederhören.
Gute Nacht. Ja, tschüss.
Ja, das waren doch jetzt zwei ganz intensive Gespräche mit Menschen, die von ganzem Herzen Missionare sind. Und ja, das mache ich ja gerne mit Missionaren reden, weil ich selber auch Lust habe, ins fremde Feld zu gehen, um mal ein paar Definitionen zu sagen, was eigentlich ein Missionar ist. Missionar ist einer, der Lust hat, in ein fremdes Feld zu gehen. Ich mache das ja mit Twitter und Facebook und Radio heute Abend. Hier ist für mich immer auch noch ein fremdes Feld, weil ich ja eigentlich hier meine Seelsorgearbeit in die Frauen mache. Und der Lust hat, auf Menschen zuzugehen, weil im Herzen eine Botschaft brennt, eine Hoffnung brennt, ein Feuer brennt. Da hat man einfach Lust drauf, sich damit den Menschen zu stellen und ihnen zu sagen, ihr könnt in euch etwas entdecken, das hat Gott selber zugrunde gelegt. Und da bin ich doch heute nochmal ganz dankbar für unseren Tagesheiligen, dem heiligen Thomas von Aquin, der bei allem, was er geschrieben hat, am Ende seines Lebens gesagt hat, eigentlich kommt es beim Glauben überhaupt nicht auf das Wissen an, überhaupt nicht auf die vielen Wörter an, sondern er hat gesagt am Ende seines Lebens, ich kann nicht mehr was schreiben, denn alles, was ich geschrieben habe, scheint mir wie Stroh zu sein im Vergleich zu dem, was ich gesehen habe und was mir offenbart worden ist. Und darum sind auch Missionare Menschen, die den anderen etwas sagen wollen. Wir haben etwas gesehen und wenn ihr Lust habt, dann könnt auch ihr neugierig werden, das auch zu sehen. Ihr werdet es mit euren Augen sehen, nicht mit meinen Augen, mit eurem Herzen, nicht mit meinem Herzen. Aber was ihr dann seht, das ist vom gleichen Gott wie der, der mich berufen hat. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und vielleicht kann die Nacht Ihnen auch Kraft geben für missionarisches Tun. Morgen Gottes Segen Ihnen. Bleiben Sie behütet und alles Gute. Ihr Bruder Paulus.